Gänsehaut, also wirklich Gänsehaut. Wenn ich den Motor, einen schönen Motor anmache, dann kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper.
Talk mit K.
Spezial mit Rebecca Otten. Herzlich willkommen bei einer Spezialfolge von Talk mit K. Und das K steht wie immer für Köln. Und wir sprechen heute über ein Unternehmen, dessen Gründer weltweit Pionierarbeit von Köln aus geleistet haben. Und wir sprechen mit der Frau, die jetzt quasi Pionierarbeit auf vielen Ebenen dort leistet. Zunächst noch dieser Hinweis.
Diese Episode wird produziert im Auftrag der Deutz AG.
Mein Name ist Rebecca Otten und mir gegenüber sitzt Katharina Krüger, Top-Managerin bei der Deutz AG. Hauptsitz in Porz, da wo weltweit die erste Motorenfabrik entstanden ist. Hallo und herzlich willkommen, Katharina.
Vielen Dank, Rebecca. Ich freue mich sehr.
Katharina, wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Ich muss jetzt einfach mal fragen, ist das bei euch auch bei der Deutz, wie man so schön sagt, ist das üblich, dass man sich duzt im Unternehmen?
Ja, in der Tat. Das ist für uns jetzt üblich, war es am Anfang vor 4 Jahren noch nicht, als ich bei der Deutz AG gestartet habe. Das ist auch ein Teil unseres Kulturprogramms, unserer Transformation, die wir da gemeinsam mit unseren Mitarbeitern geben. Eben mehr Nähe zu unseren Kollegen, auch weniger Hierarchien. Und das Du hat da einen ganz entscheidenden Beitrag zugeleistet.
Sagt man denn eigentlich wirklich immer bei der Deutz?
Ja, sagt man schon. Ich arbeite bei der Deutz, ich bin Deutzer. Das ist schon so, wir sind sehr verbunden mit Deutz, der Marke Deutz und auch allem, was dahinter steht.
Okay, vielleicht für alle, die nicht genau wissen, ich habe es ja jetzt so ein bisschen angeteasert, wer oder was die Deutz AG eigentlich ist. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz skizzieren.
Ja. Die Deutz AG kommt aus Köln, ist im Herzen eine kölsche Firma mit insgesamt 6.000 Mitarbeitern, davon tatsächlich 2.700 am Standort Köln. Wir sind ein klassischer Antriebshersteller, kommen da auch her, wurden vor 163 Jahren gegründet und gehen gerade durch eine massive Transformation. Wir gehen von den klassischen Antrieben zum Systemanbieter für Mobilitäts- und Energielösungen. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders hier zu sein, um auch ein bisschen diese Geschichte zu beschreiben.
Darum geht's auch heute. Aber grundsätzlich, also wenn man wirklich auf die Geschichte guckt, auch jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, habe ich nochmal gedacht, meine Fresse, also ich meine, Nikolaus August Otto, Erfinder des Otto Motors, hat zusammen mit Eugen Lang, der Mann aus der Zuckerfamilie, die erste Motorenfabrik der Welt hier in Deutz, also die Deutz AG hier gegründet in Köln. Dann tauchen da in der frühen Geschichte Namen wie Daimler, Maybach, Bugatti auf. Alle haben irgendwie was mit der Deutz AG und mit Köln zu tun. Also wer da Lust hat einzusteigen, dem empfehle ich da mal ein bisschen zu recherchieren. Da können wir einen ganzen Geschichtspodcast machen. Aber es geht heute um dich, Katharina, du hast es gerade schon gesagt, um deine Aufgaben. Du bist die Frau für die Transformation jetzt in diesem Unternehmen seit 4 Jahren. Dein genauer Titel lautet wie?
Titel, schönes Thema, können wir auch einen Podcast drüber machen. Ich nenne mich tatsächlich EVP, also Executive Vice President für den Bereich Personal, Strategie und Transformation.
Was ist das?
Im Prinzip habe ich die tolle Aufgabe, gemeinsam mit meinen Kollegen, die Strategie, also wo wollen wir eigentlich hin mit der Deutz, den Weg dorthin auch beschreiben, mit der Transformation am Ende, aber der wichtigste Bestandteil, auch unsere Mitarbeiter mit auf diesen Weg zu nehmen und diese Geschichte gemeinsam mit den Mitarbeitern auch zu schreiben und am Ende insbesondere in die Umsetzung zu bringen.
Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich jetzt eine kleine Kategorie vorbereitet, die lautet Fragengewitter. Ich stelle dir entweder oder Fragen und bitte dich jetzt um eine ganz spontane Antwort, okay? Lerche oder Eule, also Frühaufsteherin oder nachtaktiv?
Definitiv Lerche seit den Kindern.
Okay, als Mutter ist das so, ne? Du hast Zwillinge, ne?
Irgendwie. Zwillinge, ja. Genau. Die sind jetzt 6 werden die jetzt, ja.
Berge oder Meer?
Ha, schwierig, Meer.
Warum?
Der weite Blick, ich glaube auch die unterschiedlichen Wetterlagen, immer wieder eine Überraschung, deswegen definitiv Meer und auch eine leichte Liebe fürs Bootfahren.
Ah, okay.
Motoren aber, im Boot, ist noch klar.
Ja, Motoren, ist klar.
Da Bewegung. Kommen wir
aber Meerblicke kann ich tatsächlich nachvollziehen, diese Weite, ne? Dieses, ja. Kölsch oder Alt?
Kölsch. Schmeckt besser.
Okay, Karnevalsparty oder Klassikkonzert?
definitiv Karneval. Ich bin eigentlich in München geboren, da hieß es Fasching, das darf man ja gar nicht so sagen hier. Karneval, die Freude, die Offenheit, das hat mich insbesondere in Köln tatsächlich auch total begeistert und finde ich auch, merken wir in unserer Unternehmensphilosophie stark und in der Art, wie wir miteinander umgehen, immer mit so einem leichten Lächeln, mit einem gewissen Hang auch zu Humor. Da lässt sich auch manchmal schwierigere Themen besser ansprechen. Deswegen ist für mich der Karneval auf jeden Fall, ja, ganz klar.
Eher als das Klassikkonzert.
Auf jeden Fall.
So, 24-Stunden-Rennen von Le Mans oder einmal Nordschleife in der Eifel auf dem Nürburgring?
Nordschleife.
Aha. Darüber reden wir jetzt mal ein bisschen intensiver. Denn du hast schon sehr früh deine Liebe zu Motoren beziehungsweise auch zu schnellen Autos entdeckt. Wie kam das? Also, dass du nicht das typische Pferdemädchen warst, gehe ich jetzt mal von aus, sondern lieber Porsche und Co. Besser fandst.
Ja, bei mir ist das tatsächlich ein bisschen im Blut, insofern, dass meine Familie grundsätzlich Motorsport ausgerichtet ist und ich da das Vergnügen hatte, schon früh mit an Rennstrecken zu dürfen und insbesondere meinen Vater da auf Rennstrecken begleiten zu dürfen. Und natürlich ist es viel spannender, selber mitzumachen und habe mich dann da recht schnell um eine A-Rennlizenz tatsächlich auch abgeschlossen. Und
ja.
Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit meiner Schwester da zusammen auch Rennen zu fahren.
Das ist krass, wenn man dich jetzt sieht. Man hört dich jetzt schon, man hört auch schon das Strahlen, aber du strahlst über das ganze Gesicht. Du hast Glitzern in den Augen. Wie lange fährst du schon Autorennen? Also wahrscheinlich im Moment nicht so viel, aber seit deinem wievielten Lebensjahr?
Ja, ich glaube mit 12 oder so haben wir das erste Mal angefangen, also gar nicht so früh eigentlich.
Ja.
Dann aber recht regelmäßig während der Schulzeit. Und dann mit dem Studium wurde es leider schon wieder ein bisschen weniger.
Jetzt muss ich aber einmal nochmal zurück, wenn du sagst, du bist durch die Eltern geprägt, war dein Papa auch schon Rennfahrer oder ja, der war Mechaniker? Testfahrer. Oder?
Der war Testfahrer für Porsche mal eine Zeit lang und dadurch kam das recht früh und meine Mutter ist auch autoaffin, die hat jetzt da nichts mit Rennstrecken zu tun, aber Auto ist schon immer so ein Thema in der Familie gewesen.
Du hast dann tatsächlich dann aber trotzdem, du dann schon viel an der Rennstrecke warst und Autorennen gemacht hast, für ein klassisches Wirtschaftsstudium entschieden. Bist nebenbei Autorennen gefahren. Gab es mal irgendwann die Überlegung, dass du tatsächlich auch zum Beispiel Testfahrerin wirst, wie dein Papa, oder richtig Profifahrerin?
Das nicht. Irgendwie war mir schon immer klar, dass ich gerne, also ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, ich arbeite gerne eigentlich auch in so Themen, die Kommunikation verlangen, die auch wirklich Ausrichten von Menschen und gemeinsam neue Dinge erschaffen. Und beim Rennen ist es ja dann doch irgendwann sehr digital. Da ist man zwar im Team unterwegs, aber letztendlich sitzt man doch allein im Auto. Und deswegen hat es mich schon immer gereizt, da auch noch ein zweites Standbein aufzubauen.
Okay, aber über Grenzen gehen, du hast es gerade schon gesagt, du bist auch risikobereit. Da steht ja für das Rennfahrergehen. Haben dich denn diese Eigenschaften vielleicht jetzt auch dorthin gebracht, wo du jetzt bist?
Habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber ist eine spannende Frage. Also ich überlege da gerade, wie das in anderen Bereichen so meines Lebens ist. Und ich glaube, angstfrei trifft es grundsätzlich ganz gut, aber auch neugierig, ehrlicherweise. Neue Dinge auszuprobieren und immer da, wo sich so eine Tür öffnet, auch durch die Tür durchzugehen. Das hat sich, glaube ich, auch immer wieder bewiesen, dass wenn sich irgendwie eine Möglichkeit gibt, denke ich auch, ja, habe ich jetzt zwar nicht drüber nachgedacht, aber probiere ich einfach mal und schau mal, ob es passt.
Also das Motorenmädchen ist bei der richtigen Firma
gelandet. Jetzt bei der richtigen Firma gelandet, ja.
Zwischendrin, du hast es gerade schon auch ganz kurz gesagt, du hast geheiratet, du bist Mutter von einem Jungen, einem Mädchen, Zwillinge, 6 Jahre alt sind sie gerade. Ich muss einfach mal fragen, wie kriegt man das alles gestemmt? Also ich meine, dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Du bist jetzt in einer Top-Manager-Position. Wie alt bist du? Also wie kriegt man das alles?
Also noch 39, ich werde bald 40, das wird mir auch immer gerne vorgehalten, ja. Aber ich stehe dazu, ich finde mit dem, man wird ja auch, also gelassener. Ich glaube, Gelassenheit trifft das ganz gut. Das, was ich gelernt habe, was ich wirklich auch lernen musste, war auch nicht immer in allem 120% zu geben. Ich will jetzt nicht diesem Männer-Frauen-Kategorie aufmachen, aber ich sehe das schon sehr stark bei Frauen, dass wir immer die Tendenz haben zu überperformen, über zu erreichen und sehr viel Energie in Dinge reinzugeben. Und da habe ich so ein bisschen jetzt besser gelernt, meinen Energiehaushalt auch zu managen und auch mal zu sagen, okay, jetzt sind Kinder wichtig. Am Wochenende bin ich da auch sehr stringent und sage, das ist die Quality Time, die ich mit den Kindern verbringe. Und unter der Woche ist für mich der Beruf im Fokus. Und ich glaube, da muss so jeder sein Gleichgewicht finden. Ich habe das jetzt mittlerweile gefunden, aber war sicherlich auch ein Weg, ja.
Hast du Menschen, die dich irgendwie besonders unterstützt haben auf deinem Weg dorthin, wo du jetzt bist? Ich stelle mir das einfach schwierig vor. Irgendwie auch noch genau, was du gesagt hast. Wir Frauen tendieren dazu, alles perfekt zu machen. Die perfekte Ehefrau, die perfekte Mutter, noch den perfekten Garten zu haben, die Freunde socializen, alles perfekt, perfekt. Aber eben dann auch diesen heftigen Job in dieser verantwortungsvollen Position ja auch zu 120, eigentlich zu 120% zu managen.
Ja, das ist so. Und ich glaube, da braucht man ein starkes privates Umfeld, wo ich jetzt einfach auch eine gute Infrastruktur zu Hause habe, muss ich gestehen, und auch ein stabiles berufliches Umfeld. Also das ist auch ein bisschen das, was ich an der Deutz so toll finde. Wir leisten alle da extrem viel. Jeder trägt da gerade mehr als seine 100%. Und das ist das, was ich so schön finde, dass wir als Team agieren. Also egal, ob man auf Vorstandsebene mit Kollegen spricht oder auf BU-Leiterebene, auf Peer-Ebene, es sind alles die Leute sind offen, die haben Verständnis. Man kann auch seine private Welt mit zur Arbeit bringen. Ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet, dass man eben nicht so stark trennen muss, ich bin jetzt hier privat und da bin ich beruflich, sondern ich kann auch durchaus mal ein privates Thema mit zur Arbeit bringen und sagen, boah, heute irgendwie ist nicht so gut, ich muss nächste Woche zum Schultüten basteln. Können wir da irgendwie diesen Termin nochmal verlegen? Und auch wenn der Vorstand den Termin eingestellt hat, ist da eine gewisse Offenheit zu sagen, ja, okay, ja, dann lass ihn einfach nochmal schieben oder du wählst dich ein. Also da gibt es so auch gewisse Flexibilisierungsmöglichkeiten. Das ist das, was wir als Team immer gut hinkriegen.
Zwei Fragen an der Stelle. Das klingt schon, dass es auch ein bisschen familiärer dann zugeht, trotz der Größe, muss man ja sagen, und trotz der internationalen Geschäftsbereiche. Ja. Zweites, du bastelst also trotzdem auch noch Schultüten.
Ja, ich glaube, zuletzt, ich weiß nicht, ob die gut werden. Meine Tochter hat sehr klare Vorstellungen, wie ihre Schultüte auszusehen hat, ob ich diesen Anspruch gerecht werde. Da gehe ich wieder zurück auf, ich bin nicht perfekt, aber ich versuch's.
Aber dafür ist Zeit, oder machst du es dann, also machst du es mit den Kindern zusammen oder irgendwann nachts zwischen 2 und 3?
Ja, tatsächlich, das ist jetzt untypisch für mich, aber wird am Tag passieren. Ich gehe ja an einem Mittwoch um 10 Uhr in die Kita und setze mich da eine Stunde hin und versuche Schultüten zu basteln mit den Betreuerinnen zusammen und schau mal, ich werde euch vom Ergebnis berichten.
Okay.
Und ja, tatsächlich, also familiär trifft es wirklich gut. Ich glaube, familiär gepaart mit dieser kölschen Fröhlichkeit und Lockerheit auch, ja, Dinge anzugehen und nicht zu verkrampft und zu sein und auch bodenständig zu sein. Also obwohl wir jetzt in den letzten 4 Jahren ja auch einen wahnsinnigen Aktienkurs hinter uns jetzt gebracht haben, im Sinne von, sind von 3 Euro jetzt bei irgendwo 10
Euro. 10
Euro,
ja.
Das ist also könnte man jetzt ja meinen, dass wir jetzt auch ein bisschen arrogant darauf schauen. Überhaupt nicht. Wir sind total bodenständig und schauen eben, wie wir auch weiterhin so einen tollen Beitrag leisten können und wie wir da noch größer werden können, wie wir noch weiter wachsen können. Und das finde ich, zeigt uns auch aus, dass man eben in einem Umfeld arbeitet, was eben sehr, sagen wir mal, angenehm ist und einen auch dazu bringt, Dinge zu teilen, die man vielleicht sonst in einem anderen MDAX-Unternehmen vielleicht nicht in der Form teilen würde, weil man sich eben so gegenseitig unterstützt.
Mhm. Dann sind wir schon ein bisschen tiefer drin. Dann würde ich auch sagen, switchen wir mal jetzt zu deinem täglichen Geschäft. Wie sieht ein normaler Arbeitsalltag im Leben der Katharina Krüger aus?
Den gibt's nicht.
Aha.
Also ich
gehe mal davon aus, es ist nicht 9-to-5 und es ist auch wahrscheinlich nicht, sind so Standard, vielleicht gibt es auch Standardsachen, das weiß ich nicht. Wenn du schon sagst, den gibt es nicht, den ganz normalen Arbeitsalltag, dann versuch es mal zu skizzieren, was du so tust.
Es gibt gewisse Routinen, also in der Tat, ich fahre natürlich immer um 6.45 Uhr los, also es gibt so bestimmte Zeiten, die ich natürlich einhalte und bin dann irgendwo gegen 8 in der Firma und dann mache ich meistens so ein Check-in irgendwie mit meinem Chef und versuche erstmal zu verstehen, okay, gibt es irgendwelche Dinge, die wir nochmal über Nacht, die angefallen sind, wo wir nochmal drüber nachdenken müssen, die wir nochmal ausrichten müssen. Montags sprechen wir immer über die ganze Woche und schauen mal, ob es da noch irgendwie Anpassungsbedarf gibt aufgrund der Themen, die gekommen sind. Und dann bin ich sehr viel in inhaltlichen Terminen, wo wir mit den BU-Leitern diskutieren, wie die Zahlen aussehen, wo wir gerade in Bezug auf die Strategieerfüllung stehen. Gehen wir gerade den Weg, den wir uns vorgestellt haben, zu wählen? Oder müssen wir nochmal über auch eine Entscheidung nachdenken oder nochmal nachjustieren, weil irgendwas Neues, eine neue Information dazu gekommen ist? Und bin aber auch sehr eng an meinen Teams. Also mit dem HR-Strategie- und Transformationsteam habe ich schon auch einen sehr, sehr regelmäßigen Austausch, weil das die Teams sind, die mir am Ende auch helfen, das, was wir uns vorgenommen haben, in die Realität umzusetzen und dann am Ende auch zu den Mitarbeitern zu bringen. Mhm. Deswegen auch tatsächlich eine enge Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsteam, die natürlich intern natürlich viele der Botschaften auch in verschiedenen Formaten vermitteln, aber auch extern natürlich mit unseren Investoren oder auch Partnern sprechen. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ich würde sagen, das sind so die Bereiche, mit denen ich am meisten zusammenarbeite und da eben auch immer wieder versuche, das zu durchbrechen, weil mir ist schon auch wichtig, dass man immer mal wieder auch den Blick dann weitet. Also ich habe zum Beispiel auch vorher mal bei einem Geschäft dann mit, also in die Halle zu gehen, zum Beispiel in Köln, mal da einmal durchzulaufen und zu verstehen, wo liegen denn gerade die Druckpunkte am Band, was läuft gut, was läuft nicht gut, oder auch mal bei einem Energy-Geschäft mitzugehen und mal zu gucken, wie überhaupt so ein Genset zusammengebaut wird oder wie der dann auch am Ende zum Kunden ausgeliefert wird, damit man auch immer wieder die Nähe zum Produkt hat, um dann auch besser die Arbeit zu leisten, die wir zu tun haben.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, zu sehen in allen Sparten, was passiert da eigentlich? Wie läuft der Arbeitsalltag von dem Bereich X und Y ab, ne? Um das zu verstehen, wenn man da auch das, was du machst, nämlich Transformationen vorhat. Vielleicht gehen wir da mal, also vielleicht einmal nochmal, die Deutz AG hat 5 Geschäftsbereiche, hat sich auch mittlerweile ein bisschen anders aufgestellt. Es ist ja nicht mehr der reine Motorenbauer. Vielleicht kannst du da auch noch mal 2 Sätze zu sagen. Und dann kommen wir mal auf das, was du wirklich konkret machst mit Next Deutz und diesen Strukturreform-Transformationsprozessen. Also erstmal vielleicht einmal, für was steht die Deutz AG aktuell? Was sind das für Bereiche?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und ich sagte ja auch eingangs, wir haben uns eben von diesem klassischen Antriebshersteller wirklich weiterentwickelt zum Systemanbieter für Mobilitätslösungen und auch für Energielösungen. Und das ist ein Riesenschritt, den wir strategisch schon in den letzten 3 Jahren stark vorbereitet haben. Strukturell jetzt allerdings erst umgesetzt haben seit 1.1. diesen Jahres. Bedeutet, diese Business-Unit-Strukturen, wie du sie gerade benannt hast, die 5, die gibt es jetzt erst seit 1.1. Und das war ein ganz entscheidender Schritt, weil das eine ist ja die Strategie, die Klarheit, wo wir eigentlich hinwollen. Das zweite ist aber dann auch tatsächlich die Struktur zu schaffen, diese Strategie dann am Ende umzusetzen. Und deswegen haben wir jetzt auch für jede Sparte, also ich nenne mal diese 5 Business-Unit-Sparten, jede Sparte einen CEO und einen CFO quasi, die auch nichts anderes machen als diese Geschäftsfelder end-to-end zu betreuen. Wir hatten das gerade bei der BU Engines, welches der größte Geschäftsbereich von den Leuten ist und auch ein großer Teil davon eben in Köln sitzt. Da haben wir das erste Mal, dass wir wirklich vom Vertrieb über die Supply Chain und die Produktion alles in einer Hand haben bei Markus Finninger, dem Leiter der Business Unit, dem jetzt auch ganz anders möglich ist, das quasi aufeinander abzustimmen und auch durchzusteuern. Und das Gleiche haben wir jetzt eben auch im Service-Bereich, im Energy, Defense und auch im NewTech-Bereich. Und das gibt uns nochmal eine ganz andere Kraft.
Okay, können wir trotzdem einmal erklären, was das ist? Für alle, die das vielleicht nicht genau wissen, dass man es vielleicht einmal mit einem Satz...
Genau, Engines ist tatsächlich dieser klassische Antriebsbereich, wo wir eigentlich herkommen. Die Wiege der Deutz, der Servicebereich hat da auch so ein bisschen drauf aufgebaut, sage ich mal. Der hat sich eben primär in der Vergangenheit damit beschäftigt, diese Motoren dann zu beservicen, instand zu halten. Auch Ersatzteilegeschäft. Der Servicebereich soll jetzt eben breiter werden. Der soll demnächst nicht mehr nur den Motor beservicen, sondern soll tatsächlich auch bei den anderen Business Units mit Service machen, zu den anderen komme ich jetzt. Der andere Bereich Defense, da gehen wir jetzt eben mehr auch auf das Thema, wie können wir im Verteidigungssektor unterstützen. Da gehen natürlich auch klassischerweise unsere Motoren mit rein, aber da können wir sicherlich auch noch mit anderen Produkten noch unterstützen. Und dann haben wir den Bereich NewTech, wo wir insbesondere darauf schauen, wie wir zum Beispiel Wasserstoffmotoren oder nachhaltige Energielösungen, Batterien als Antriebe auch nutzen können. Dann haben wir den Energy-Bereich, gerade schon erwähnt mit den Generatoren. Hier gerade Datencenter sind jetzt ein Riesenthema für uns, wie wir da eben auch mit Generatoren unterstützen können, um Datencenter eben auch mit sozusagen
bestücken wahrscheinlich. Bestücken. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, wir leben ja auch mittlerweile in einer anderen Welt und auch ein Unternehmen wie die Deutz AG muss sich anders aufstellen. Und diese Bereiche Defense und Energy, da bist du gerade schon ein bisschen ausführlich drauf eingegangen. Ist natürlich auch ein bisschen tricky Thema. Also Defense vielleicht auch, wenn wir sagen, in die Verteidigung. Es geht da ja auch um Drohnentechnik. Es ist ja schon der Bereich Rüstungssparte. Wie ist das für das Unternehmen, mit so einem Thema jetzt umzugehen, intern, aber vielleicht auch extern?
Ja, Also in der Tat, also wir waren schon immer im Verteidigungssektor. Wir gehen da jetzt noch stärker rein, wie gesagt, mit den Verbrennungsmotoren, aber eben auch durch die Akquisitionen, die du gerade genannt hast, oder die Partnerschaften, militärische Drohnen, aber eben auch autonome Militärfahrzeuge und Stromerzeugung. Das sind Geschäftsfelder, die wir jetzt aktiver angehen und die wir jetzt auch tatsächlich konkreter auch mit Go-to-Market-Aktivitäten bestücken. Wie kam das an? Also ich glaube, Verteidigung und Sicherheit hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen seit der Zeitenwende für uns. Ich glaube, vorher wurde das schon deutlich kritischer gesehen, aber seit der Zeitenwende muss ich wirklich gestehen, dass das Verständnis der Mitarbeiter für den Vorstoß in diese Richtung mehr als verstanden und gewünscht ist. Also in der Tat will man ja auch dazu beitragen, dass wir Sicherheit haben. Und von daher würde ich sagen, dass die Belegschaft das eigentlich vollumfänglich unterstützt. Ich hatte da jetzt kürzlich noch mit einem der Betriebsräte gesprochen, um auch mal da zu verstehen, wie eigentlich deren Gefühle auf das Thema Verteidigung ist. Und auch hier habe ich erfahren, dass die auch selber gesagt haben, oh, in den letzten 3 Jahren hat sich da so viel getan, Katharina. Also wir verstehen das total und wir sehen da auch, wir müssen das quasi sogar auch aus Deutschland heraus, sehen wir das als unsere Verantwortung, da auch mit zu unterstützen, weil wir einfach auch die Fähigkeiten haben.
Mhm. Das ist ja jetzt, sage ich auch so ein bisschen der übergeordnete Ansatz. Ich sag mal, ganz pragmatisch gesehen oder ganz praktisch muss ja die Deutz AG auch gucken, wo sie bleibt in diesen Zeiten. Und es ist ja dann am Ende schon so, sag's jetzt mal platt, ist dann auch ein sicherer Job.
Ja. Also das in der Tat ist es natürlich auch ein Feld, was wir an das, was wir glauben. Also der Markt, der da jetzt entsteht und schon da ist, ist natürlich für uns auch ein Markt, um wieder Stabilität reinzubringen. Das ist auch tatsächlich der Hintergrund von unseren Businessmodellen gewesen. Wir sind eben jetzt eben neben dem klassischen Verbrennermotor haben wir unsere Geschäftsmodelle ja einfach auch erweitert, um mehr Stabilität und auch mehr Schwankungssicherheit, also Schwankungen rauszunehmen und mehr stabil zu sein. Und der Sicherheitsbereich hilft da natürlich ungemein. Da haben wir natürlich ganz andere Zyklen. Ne? Da haben wir 10 bis 20 Jahre, bis dann da eben auch die Produkte quasi dann nach Entwicklung in den Markt gehen und bis wir es dann auch wieder beservicen. Das heißt, da haben wir eine Stabilität, die wir so in einem schwankenden, zyklischeren Geschäft wie jetzt im Motorenbereich nicht haben. Und das hilft uns natürlich in der Tat, da auch ein bisschen stabiler zu werden. Und das hilft natürlich auch wieder den Mitarbeitern in Richtung Beschäftigungssicherheit. Das sind natürlich Effekte, die wir auch gut finden.
Ja. Ihr habt es jetzt schon öfter gesagt, du bist die Frau für die Transformation. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, also das ist alles unter dieser Überschrift Next Deutz. Ne? Mhm. Wie muss ich mir das denn in einem Unternehmen vorstellen, mit auch so vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit so einer langen Tradition, ein Traditionsunternehmen? Beispiel, der Klaus aus Porzensen arbeitet seit, ich weiß nicht wie viele Jahren bei euch, hat vielleicht schon die Ausbildung gemacht und plötzlich stellt sich das Unternehmen neu auf, hat neue Geschäftsfelder, es gibt Umstrukturierungen, es gibt neue Verwaltungsstrukturen. Wie nimmt man alle mit?
Das ist ein großes Thema und auch das Wort alle. Und meistens hat der Klaus schon in zweiter Generation bei der Deutz gearbeitet. Ja, das heißt, der Vater hat da auch schon gearbeitet oder die Mutter. Das ist in der Tat, so. Und das dauert auch. Ne? Das ist jetzt auch nicht von jetzt auf gleich. Es ist eine Reise. Ich finde das Wort Reise so schön, weil auch immer wieder neue Dinge auf der Reise dazukommen. Und deswegen macht es uns auch so schwierig, dass konkrete Zielbild, wo enden wir mit der Transformation? Die Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, ist, ja, wo transformieren wir uns denn hin? Was ist denn jetzt mein Job in 20 Jahren? Und wie sieht der denn jetzt genau aus? Kann ich euch das jetzt auf dem Papier hinmalen und sagen, genau das ist deine Aufgabe in 2030 mit den 5 Aktivitäten? Kann ich nicht. Und ich kann euch eine Richtung vorgeben. Ich kann euch sagen, wo wir, welche Geschäftsfelder interessant sind, welche Märkte interessant sind. Kann ich deswegen konkret schon sagen, das ist genau das Produkt und deswegen genau diese Aufgabe wird der Kollege am Band dann haben. Das ist schon schwierig zu beschreiben. Und das heißt, wir können eigentlich nur Vertrauen und Sicherheit in den Prozess gehen. Wir können darauf bauen, dass wir unsere Mitarbeiter dahin entwickeln, dass sie die Fähigkeiten haben, dann in 2030 Teil des Zielbilds zu sein. Und wir können eben immer wieder in den Dialog gehen. Das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist, dass wir immer wieder auch das Gespräch suchen und offen und transparent kommunizieren und auch mal sagen, hey, wir können das nicht ganz konkret schreiben. Es ist eben eine etwas graues Bild, ein Nebelbild, was aber immer klarer werden wird auf dem Weg dahin.
Verstehen das alle? kommt das an?
Ich glaube immer mehr. Ich weiß nicht, ob du das Bild von dem Movement kennst. Einer fängt an und immer mehr kommen nach. Und so ein bisschen würde ich eigentlich auch unsere Transformationsreise beschreiben. Immer mehr Leute haben auch Vertrauen in die Geschäftsführung und auch in ihre Führungskräfte, dass wenn wir sagen, wir wissen, was wir tun, dass das dann auch meistens so aufgegangen ist. Also ich glaube, Vertrauen aufbauen ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben recht viel Vertrauen in den letzten 4 Jahren schaffen können, indem wir eben konsequent immer weiter in die Ausdetaillierung gegangen sind. Diese 5 Geschäftsmodelle, über die wir uns gerade unterhalten haben, das ist eine Ausdetaillierung von dem Nukleus, den wir vor 4 Jahren hatten. Und jetzt werden diese 5 Säulen auch noch mal konkreter. Also wir werden immer klarer. Und wir haben auch gezeigt, jetzt mit Defense, mit den Akquisitionen, haben wir uns auch wieder Fähigkeiten eingekauft, die ja wieder Proofpoints sind, dass wir eben genau das machen, was wir mal versprochen haben. Und ich glaube, deswegen kriegen wir immer mehr Leute mit auf die Reise. Sind deswegen immer alle glücklich? Definitiv nicht. Sind deswegen schon alle im Bus? Definitiv auch nicht. Aber ich glaube, die Bemühungen zahlen sich aus. Und deswegen bin ich total überzeugt, dass wir diesen Weg der Kommunikation, der offenen Formate, der verschiedenen Formate auch immer weiterführen müssen und insbesondere unsere Kultur stärken müssen, weil Kultur ist am Ende das, was, egal welche Strategie wir haben oder welches Geschäftsmodell wir haben, das ist das, was bleibt.
Du meinst die Unternehmenskultur, dass man zu diesem Unternehmen steht, mit diesem Unternehmen mitdenkt, mitarbeitet. Jetzt kommst du, bist seit 4 Jahren da und pusemuckelst da rum, ich sag's jetzt mal so, und fängst an, irgendwie Sachen umzustrukturieren. Da musst du auch ein dickes Fell haben wahrscheinlich, ne? Also du wirst auch nicht nur Freunde haben. Gehst du da in die Konfrontation? Setzt du dich mit den Menschen auseinander? Gibt es die Möglichkeit, sich mit dir konkret auseinanderzusetzen? Wenn der Klaus zum Beispiel sagt, ich verstehe das alles nicht mehr, was passiert hier eigentlich?
Ja, doch, also die Möglichkeiten schaffen wir tatsächlich. Und in der Tat, also ich glaube, das ist ja das Schöne. Und das, ich dachte immer, das ist auch so ein bisschen das Kölsche. Die kommen ja dann auch. Also das ist ja auch bei uns so, dann gehst du in die Kantine und dann setzen die sich halt daneben und sagen so, Katharina, und jetzt?
Aha,
und
dann das ist okay. Aber das ist ja super. Ja,
also und ich finde das toll. Also mich schrieb auch neulich jemand, also es ist auch so international so, mich schrieb auch ein Werkstudent aus Amerika an und hat gesagt, du Katharina, ich verstehe das nicht, erklär doch mal. Und dann habe ich gesagt, ja super, komm, lass Termin machen, sprech mal drüber. Kann ich das jetzt für 6.000 Mitarbeiter machen? Im Einzelgespräch eher nicht. Aber wenn mal irgendwie sich so ein konkreter Druckpunkt ergibt, dann wollen wir das auch, also dann gehe ich da auch drauf ein und wir schaffen auch Formate, wir haben es jetzt Klartext genannt, wo wir auch sogar der CEO, der Sebastian Schulte, sich mit mir in diese Gespräche reinsetzt und wir einfach mal frei von der Leber weg die Mitarbeiter erzählen lassen und Fragen stellen lassen in kleineren Formaten, sodass die auch die Möglichkeit haben, auch mal, also Skip-Level nennt man das ja, dass man über alle Hierarchien hinweg einfach mal direkt ganz oben fragt oder fragt den Vorstand. Also ja, da haben wir ganz viele Formate, die auch echt gut genutzt werden und die Kollegen auch kein Blatt vor den Mund nehmen.
Aber das ist schön zu hören und ich sage mal so, wenn jetzt jemand von der Deutz AG diesen Podcast zufällig hört und sich noch nicht irgendwie die Gedanken gemacht hat, ach, da könnte ich ja direkt mal Katharina ansprechen, kann man also tun. Also die Möglichkeiten gibt es, das ist ja schön. Absolut. Das ist aber wahrscheinlich auch tatsächlich gerade in diesen Zeiten sehr wichtig. Alle, da haben wir ja schon gesagt, mitzunehmen.
Ja, und auch für mich, ne, den Puls der Organisation da zu verstehen, weil ich will ja auch Formate und Kommunikation schaffen, die auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzahlt. Das heißt, wenn wir am Ende Formate schaffen, die aber nicht quasi den Schmerzpunkt treffen, dann habe ich ja nichts gewonnen. Ich brauche ja dieses ehrliche Feedback, um dann auch bestmöglich darauf antworten zu können.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, der Werkstudent, der irgendwo sitzt. Es gibt ja auch die jüngere Generation natürlich bei euch. Gibt es aktive Menschen, die bei euch unbedingt arbeiten wollen? Ein Unternehmen, was sich eben gerade für die Zukunft aufstellt und weit in die Zukunft auch guckt gerade?
Also ich glaube, die Arbeitgeberattraktivität hat richtig zugenommen bei uns. Das merken wir an den Bewerbungen, die wir bekommen. Vor 4 Jahren kann ich jetzt nur ein Beispiel von mir selber erzählen. Da hatte ich für die Strategieabteilung Unterstützung gesucht. Da war schon nicht ganz einfach, da die richtigen Kollegen auch zu finden und dann am Ende einzustellen. Und jetzt können wir uns teilweise vor Bewerbungen gar nicht retten. Das hat schon jetzt einen ganz anderen Effekt bekommen. Wir haben eine andere Präsenz. Ich glaube, wir zeigen jetzt auch viel mehr Fantasie nach außen hin. Mir ist wichtig, dass wir aber auch intern unsere Kollegen fördern. Und Stichwort Transformation, es ändert sich eben auch viel. Und wir haben sehr viele begabte Kollegen, die jetzt vielleicht auf manchen Stellen sind, die wir in der Form nicht mehr brauchen, aber vielleicht anders brauchen. Und da dann eben auch frühzeitig über Nachfolgeplanung nachzudenken oder auch eben über Befähigung nachzudenken, dass diese Person vielleicht auch mal eine andere Rolle machen kann. Das sind Themen, die gehen wir an. Und wir schauen uns jetzt auch insbesondere mit der neuen Struktur, die wir haben, über die Business Units hinweg an. Wie kann man sich zum Beispiel von einer Business Unit, zum Beispiel dem Engines-Bereich, jetzt qualifizieren für den Defense-Bereich?
In dieses ganze Zukunftsding, ich glaube, dass wenn wir das Fass aufmachen, können wir wahrscheinlich noch 3 Stunden reden, passt ja auch das Thema und das beschäftigt auch alle Branchen durch und durch KI. Mhm. Das heißt, das wird bei euch wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Mhm. Vielleicht kann man dazu trotzdem auch kurz knapp was sagen, wie das... betrifft ja wahrscheinlich auch alle Bereiche, sowohl das, was ihr produziert, als auch wie ihr es produziert oder wie ihr Unternehmensstrukturen künftig aufbaut. Also
ein Riesenthema. Ich glaube, bei fast allen Unternehmen. Ich habe auch schon verstanden, bei euch im Radio auch. KI ist kein Selbstzweck. Das ist, das wollen wir auch nicht als solchen haben. Wir haben auch eine eigene KI, den Otto-Piloten für Deutsch entwickelt. Da machen unsere IT-Kollegen eine irre Arbeit. Wir haben aber schon auch das Thema, dass wir das KI besser nutzen wollen, um eben bessere Entscheidungen zu treffen, bessere Prozesse zu fahren und auch in vielen Dingen einfach qualitativ bessere Entscheidungen zu treffen am Ende. Für uns ist es auch wieder kulturell und auch insbesondere für die Mitarbeiter ein Riesenthema, weil ich da schon auch eine gewisse Zurückhaltung, Angst ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort, aber
Respekt vielleicht.
Respekt auch. Schon. Also was heißt das jetzt für mich? Wie wird sich mein Job dadurch ändern? Gibt es meinen Job dadurch überhaupt noch? Das sind schon Diskussionen, die ich mit Mitarbeitern führe und da meine Einstellung dazu ist, wir müssen mit KI lernen zu arbeiten. Wir brauchen KI für unsere Jobs. Wir müssen dafür offen sein, das mit zu integrieren, aber es geht auch nicht nur KI. Aber der Mensch ohne KI geht auch nicht. Und da versuche ich gerade so ein bisschen für zu werben, dass wir auch mit einem Interesse an KI drangehen und überlegen, was können wir denn damit machen? Und merke immer mehr, dass da auch Leute mehr Interesse bekommen und versuche das auch ein bisschen zu fördern, indem wir auch offen darüber sprechen. Weil am Ende ist es auch eine Kulturtransformation. Ja. Und ich glaube, was das Tolle, was ich an KI finde, Wissen ist halt auf einmal nicht mehr der entscheidende Faktor, weil Wissen ist auf einmal für alle zugänglich. Und jetzt geht es eigentlich mehr um Verhalten. Jetzt geht es mehr von, wie ich das als Mensch anwende.
Und genau, wie ich damit umgehe und wie ich das anwende.
Weil viele sagen, KI wird, deswegen wird es unmenschlicher. Im Gegenteil, ich finde, es wird menschlicher.
Ja. Ich hab kürzlich bei einer Veranstaltung eine coole Keynote von Sascha Lobo, dem Podcaster und Autor gehört, der nochmal ganz klar darauf eingegangen ist, dass, also ich weiß nicht, wie du das empfindest, dass Deutschland in ganz vielen Dingen einfach so sehr, sehr behäbig ist. Und das eben auch bei dem Stichwort KI. Jetzt stelle ich mir vor, bei einem alten Traditionsunternehmen, Motorenbauer Deutz, du hast es gerade schon gesagt, das ist wahrscheinlich echt auch nochmal an sich eine Transformation, also ein Riesenprozess. Du hast auch im Ausland studiert, du hast wahrscheinlich auch bist gut vernetzt mit anderen. Empfindest du das auch so, dass es in Deutschland immer so ein bisschen länger dauert und wir auch sehr skeptisch sind diesen Dingen gegenüber, ganz anders zum Beispiel als zum Beispiel die Niederländer oder natürlich auch der asiatische Bereich oder so?
Ja, das also sehe ich auch so und sehe ich nicht nur bei KI, sehe ich grundsätzlich ehrlicherweise so, dass wir dann leider gerade es nicht einfacher machen und da hatten wir tatsächlich auch bei uns in der Firma, wir hatten auch da ein paar KI-Trainings, die dann sich erstmal damit beschäftigt haben, was man eigentlich nicht machen darf. Und das war natürlich das, was wir nicht erreichen wollten. Das heißt, das werden wir jetzt auch nochmal neu aufsetzen, weil wir dann schon die Tendenz haben, okay, jetzt erstmal abstecken, was wir nicht dürfen und das erstmal nochmal eine BV, also eine Betriebsvereinbarung treffen und das alles schon sehr, sehr eng regulieren.
Aber das ist aber auch typisch deutsch, oder? Das ist also generell. Also das kennen wir hier auch. Also auch dieses mit Datenschutz und das alles und das, anstatt einfach mal loszulegen, zu machen, auszuprobieren und dann klärt man mal, wie das so, ne? Das ist so, das stimmt.
Das ist so erstmal machen und dann schauen, was passiert. Das ist nicht so unseres. Nee. Wir möchten erstmal alles durchdenken und regulieren und dann probieren wir es vielleicht mal aus.
Ja. Kommen wir jetzt mal, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Traditionsunternehmen, sowas von mit Köln behaftet. Der Standort in Ports. Auch das ist ja immer so ein Ding. Bleibt der? Wird der bleiben, wenn ihr in so einer Transformation seid?
Ja, also Deutz und Köln, das gehört für uns ganz eng zusammen. Und das kann man auch nicht trennen. Das ist seit 162 Jahren so und das soll auch die nächsten 160 Jahre so gehen. Natürlich ist die Frage, in welcher Form und wie genau sich das gestaltet. Ich hatte gerade ja schon erzählt, dass Transformation ist es eben nicht, dass wir ein ganz klares Zielbild haben, was wir jetzt schon runtermalen können und sagen können, genauso wird es aussehen. Ich glaube, da sind wir gerade sehr gut dran am Kölner Standort, da haben wir jetzt die Offenheit, uns auch zu verändern. Wir sind da gerade insbesondere in den produktiven Bereichen dran, nochmal zu schauen, wo wir unsere Effizienzen steigern können, wie wir uns da nochmal wettbewerbsfähiger aufstellen können. Deswegen habe ich persönlich da eine große Hoffnung, dass wir da einen guten Weg nach vorne finden und auch den Standort Köln stärken können. Aber sicherlich müssen wir das immer ein bisschen abhängig machen von der Marktlage und von dem, wie wir uns da dann auch positionieren müssen. Sicherlich das Thema China oder auch andere Märkte stoßen immer mehr rein. Und das ist für uns im Engines-Bereich natürlich ein großes Thema. Aber eben auch Opportunities kommen hoch, wie Defense oder Energy, wo wir auch sagen, da ist Deutschland zum Beispiel als Standort ein richtiger Vorteil. Weil wir wollen da eben auch beim Defense-Bereich, ist Deutschland made in Germany eine Sache, die quasi angefordert wird. Ich glaube, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das am Ende ausbalanciert. Ich glaube ganz fest an den Standort Köln. Ich glaube nur, dass der einfach ein bisschen anders strukturiert sein wird und ein bisschen andere wahrscheinlich Tätigkeiten hat, als dem, die wir jetzt haben.
Mhm. Blicken wir mal in die Zukunft noch gemeinsam. Blicken wir mal vielleicht dann in das Jahr 2064. Dann würde die Deutz AG das 200-jährige Bestehen, ne? Wenn ich das richtig gerechnet habe, feiern. Nein, wir können jetzt in die Glaskugel gucken, aber wo würdest du dir wünschen, wo die Deutz AG dann steht?
Ja, also ich glaube, dann sind wir ein DAX-Unternehmen. Ein kleines Industrieunternehmen mit verschiedenen Geschäftsfeldern, was sich deutlich breiter und nochmal, ich glaube, auch nochmal fundierter in den einzelnen Geschäftsbereichen aufgestellt hat. Ich glaube, dass wir da einfach ein sehr attraktives Industrieunternehmen sein werden, was sich wahrscheinlich auch dann wieder neu erfinden wird. Also ich denke, diese Transformation geht immer weiter. Wir schreiben jetzt gerade das nächste Kapitel, aber ich wette, bis dahin haben wir noch 3 weitere Kapitel geschrieben.
Und wahrscheinlich arbeiten dann Menschen schon in der 6., 7., 8. Generation bei euch. Du ganz persönlich als Katharina Krüger, was möchtest du bis dahin vielleicht persönlich erreichen? Kurzer Einschub, ich habe nochmal nachgeguckt, du bist ein seltenes Exemplar als Top-Managerin, immer noch in Deutschland. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal 30% in den deutschen Unternehmen Frauen an der Führungsspitze. Vor uns sind ganz viele andere Länder wie Lettland, Polen, Österreich etc. Wo siehst du dich? Also wir müssen jetzt nicht bis 2064 gucken, aber ganz persönlich, wie geht's für dich weiter?
Ja, also ich würde mir tatsächlich hoffen, kam ja gerade schon ein bisschen raus, das Thema Frauen. Ich persönlich glaube jetzt nicht an die gläserne Decke, ich glaube aber schon, dass wir nicht die Strukturen geschaffen haben, dass Frauen immer die Karriere machen können oder dem beruflichen Wünschen so nachgehen können, wie sie es gerne täten. Würde mir wünschen, dass wir die bis dahin geschaffen haben, sodass wir wirklich eine Chancengleichheit haben und auch Frauen den Mut und den Lust haben, mitzugestalten, weil mir macht es unheimlich viel Spaß, mit diversen Teams zusammenzuarbeiten. Ich persönlich habe auch viele Frauen in meinen Teams und das macht einfach für mich einen riesen Unterschied. Und ich glaube, auch wir als Deutschland können das gebrauchen. Ja, und für mich persönlich, also ich hoffe, die Kinder sind dann alle aus dem Haus. Ich habe wieder mehr Zeit, um neue Dinge zu machen. Ich kann mir irgendwie das Thema Ruhestand bei mir persönlich nicht vorstellen. Mir fallen immer wieder Dinge an.
Ist ja noch hin.
Ja, ich glaube, ich kann das noch nicht so richtig beschreiben, aber ich freue mich auf jeden Fall auf Freiheiten, die ich gewinne und die ich dann wahrscheinlich sehr aktiv nutzen werde.
Du wohnst ja mit deiner Familie im Grunde zwischen Köln und Düsseldorf. Genau. Ne? Da muss ich jetzt nochmal einmal fragen, wenn du sagst, hoffentlich sind die Kinder aus dem Haus. Wie sieht denn bei dir überhaupt so ein normaler Sonntag aus?
Ja, sehr früh aufstehen. ja, meistens so um 6.
Auch am Sonntag?
Ja, auch am Sonntag. Ja, das ist spaßig. Und ja, dann gehe ich meistens laufen, Brötchen holen und dann machen wir wirklich einen sehr klassischen Sonntag mit der Familie. Freunde kommen in den Garten, Nachbarn sind da. Es ist eigentlich sehr, sehr entspannt und am Abend gehen wir früh ins Bett, weil wir alle müde sind.
Da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum du zwischen Köln und Düsseldorf wohnst, weil dein Mann Düsseldorf arbeitet.
Ja, der arbeitet tatsächlich in Düsseldorf und der ist auch eingeschweißter Fortuna-Fan. Das darf ich jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnen. Da bin ich direkt raus. Ja, ja, er tat sich auch schwer mit Köln, aber mittlerweile kann er es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und es ist ganz lustig. Bei uns zu Hause wird immer ein bisschen gefrotzelt dann.
Aber wir haben, glaube ich, aktuell nicht so viel gegen Fortuna. Wir schaffen gerade den Klassenerhalt im FC, da ist alles gut.
Kann es also gehen.
Ist alles gut. Ja, ich habe zum Abschluss noch ein paar schöne Sätze für dich vorbereitet, die ich einfach nochmal so, um das Paket zuzumachen, dich bitten möchte, dass du die vervollständigst, wenn das für dich okay ist.
Ja klar, bin gespannt.
Die Deutz AG in 3 Worten.
Loyal, bodenständig und zukunftsorientiert.
Köln und die Deutz AG sind wie?
Ich würde sagen, unzertrennlich. Eine Deutz ohne Köln kann man sich nicht vorstellen.
Motoren machen mit mir?
Oh, Gänsehaut. Also wirklich Gänsehaut. Wenn ich den Motor, einen schönen Motor anmache, dann kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper.
Gibt es einen speziellen Motor, den du sehr liebst?
V8.
Ah, okay. So, und eine Top-Managerin, die darf auch mal
nicht perfekt sein.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Danke dir, Katharina Krüger, für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles, was du dir wünschst. Und die Zukunftsvision haben wir ja schon aufgestellt. Mal gucken,
Danke,
wo es
Rebecca.
Hingeht. Danke
viel
dir.
Viel Spaß gemacht.
Talk mit K.